Hören Sie nun Regionaldirektor Bruce Tyler. Bei meiner Reise hierher flog ich auch über England und Großbritannien hat für mich eine Faszination, weil meine Familie ursprünglich aus diesem Teil der Welt kommt und ich hatte die Gelegenheit, auch einen Besuch in Westminster Abbey abzuhalten, während ich dort war. Und eine der frühesten Erinnerungen, die ich habe in meinem Leben, ich habe natürlich viele solcher Erinnerungen, aber eine, die wirklich herausstand, war, was am 7. Februar 1952 geschah. Ich war damals noch ein Junge in der Schule, etwa 7,5 Jahre alt, und ich erinnere mich immer noch an die Bekanntmachung, die aus dem Lautsprechersystem kam in der Schule, wo ich war, wo es hieß, der König ist tot. König Georg VI., er hatte Krebs, war gestorben. Und danach begann die Regierungszeit von Königin Elisabeth II., die auch jetzt noch auf dem Thron sitzt. Aber als Junge zu jener Zeit, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, war etwas, was in unser Denken eingebrannt wurde, dass wir unser Land lieben sollten, unseren König lieben sollten und Gott lieben sollten. Das waren Grundprinzipien, die uns sogar in der Schule beigebracht wurden. Liebe für Gott, König und Vaterland. Und diese Aussage hat mich die ganzen Jahre begleitet. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Volk heutzutage verloren haben. Die Liebe für Gott existiert nicht mehr, da gibt es keinen Zweifel, die Gesellschaft kann Gott nicht schnell genug verwerfen, egal in welchem Land wir leben. Die Liebe zum König ist nicht mehr da. Satan hat ganze Arbeit geleistet, den Menschen einzugeben, wir brauchen keine Monarchie. Wir brauchen keine Könige, wir können uns selbst regieren. In einer Republik oder einer Demokratie oder ähnlichem entfernen wir einfach den König. Und wir wissen natürlich, dass Christus der König ist und Satan will nicht, dass die Welt das Königtum und die Rolle und Verantwortung eines Königs respektiert. Aber natürlich, wenn Christus zurückkehrt und sagt, ich bin König aller Könige und Herr aller Herren, könnten die Menschen sagen, oh, wir haben die Könige vor langer Zeit abgeschafft, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Und sie wollen es erst nicht akzeptieren, aber wir wissen natürlich, eines Tages werden sie es akzeptieren. Aber eine der bewegendsten religiösen Zeremonien, die die Welt gesehen hat, ist die Krönung von Königen oder Königinnen der Völker Israels. Und ich habe ein kleines Buch hier und übrigens der Titel meiner Predigt heute ist, was bedeutet es, geheiligt zu sein? Was bedeutet es, geheiligt zu sein? Abgesondert zu sein. In unserer Hochzeitszeremonie sagen wir oftmals am Ende, wie auch bei Ordinierungen, dass wir diese Personen durch das Händeauflegen absondern, sie in Gottes Hände geben und wir bitten Gott, diese Personen zu heiligen oder die Beziehung zwischen zwei Personen zu heiligen. Und ich habe hier ein kleines Buch mit dem Titel Die Krönung von Königin Elisabeth. Ich habe es in einem Secondhand-Buchladen für $2 gekauft und es enthält die gesamte Krönungszeremonie und ich möchte nicht alles durchgehen, aber ich möchte etwas hervorheben, einen kleinen Ausschnitt aus der Krönungszeremonie. Und darin wird Gott angerufen, sein Wort, seine Gesetze, und es hat alles einen Zusammenhang zu der Krönung. Und so ist es keine zivile Zeremonie, sondern es ist eine religiöse Zeremonie. Und das Ganze fand innerhalb eines Gottesdienstes statt. Und darin gab es auch ein Gebet, das mit der Einsalbung zu tun hat, wo die zukünftige Königin gesalbt wurde. Und ich lese etwas aus diesem Gebet vor, wo es heißt, unser Herr und himmlischer Vater, Erhöher der Demütigen und Stärke deiner Erwählten, der du durch die Einsalbung mit Öl Könige, Priester und Propheten absonderst, um dein Volk Israel zu lehren und zu regieren. Segne und heilige deine erwählte Dienerin Elisabeth, die durch unser Amt und unseren Dienst nun mit diesem Öl eingesalbt wird. Und sie wird hiermit geweiht zur Königin. Und der Erzbischof von Canterbury hat dann ihre Hände eingesalbt und ihren Kopf eingesalbt mit dem heiligen Öl, wie sie es nannten. Und dann ging die Zeremonie weiter und es hieß, an deinem Haupt seist du eingesalbt mit heiligem Öl, wie Könige, Priester und Propheten eingesalbt wurden, wie Salomo von dem Priester Zadok zum König gesalbt wurde und Nathan, der Prophet, so seist auch du gesalbt, gesegnet und geweiht zur Königin über das Volk, das der Herr Gott dir gegeben hat, über sie zu herrschen und sie zu regieren. Und wie die alten Könige von Israel gesalbt und geweiht wurden, wie sie abgesondert wurden, so wurde auch Königin Elisabeth geheiligt. Und dann übergab man ihr das Reichsschwert, das Zepter und die anderen Insignien, und alles hatte eine religiöse Bedeutung, die ich jetzt nicht erklären möchte, aber als man ihr das Schwert übergab, sagte der Erzbischof, Höre unser Gebet, Herr, wir flehen dich an, leite und unterstütze deine Dienerin, Königin Elisabeth, dass sie das Schwert nicht vergebens trage, sondern es gebrauche als Dienerin Gottes, zum Schrecken und zur Bestrafung der Bösen und zum Schutz und zur Ermutigung derer, die Recht tun, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann später kam sie zur tatsächlichen Krönung und der Erzbischof sagte, Gott, das ist die Krone der Gläubigen. Segne diese Krone und heilige dadurch deine Dienerin Elisabeth. Heilige sie, sondere sie ab. Auf ihr Haupt gibst du heute diese Krone als ein Zeichen ihrer Majestät. Möge sie erfüllt sein von deiner überreichen Gnade und mit allen königlichen Tugenden durch den ewigen König Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und dann nahm der Erzbischof die Krone und setzte sie auf ihr Haupt. Und so wurde sie abgesondert durch diese unglaubliche Zeremonie, wo sie die Krone von König Edward erhielt, die seit etwa 900 Jahren durch die britische Geschichte hindurch verwendet wird. Aber was hat das alles mit uns zu tun? Wie gesagt, wir wurden als kleine Kinder noch gelehrt, Gott zu ehren, den König zu ehren und das Vaterland zu lieben. Und auch in Gottes Kirche haben wir heutzutage eine Zeremonie, die wahrscheinlich viele von uns nicht wirklich zu schätzen wissen, in ihrer vollen Bedeutung. Inwieweit Gott dabei beteiligt ist. Und ich glaube, wenn wir das etwas mehr verstehen würden, wären einige Leute, die einmal Teil der Kirche gewesen sind, in der Vergangenheit, wenn sie diese Zeremonie verstanden hätten, wären sie wahrscheinlich heute noch bei uns. Leider haben sehr viele Leute den Glauben verlassen und wandeln nicht mehr auf Gottes Wegen, wie er uns berufen hat, es zu tun. Und ich möchte, dass wir zusammen Hebräer Kapitel 6 aufschlagen, denn hier finden wir einige der grundlegenden Lehren, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir diese Lehren verstehen und auch diese besondere Lehre hier, die hier erwähnt ist, Paulus sagt uns, dass wir dann zur Vollendung schreiten sollten. Aber wir können nicht zur Vollkommenheit gelangen, es sei denn, wir verstehen, was die Grundlage ist und was sie bedeutet. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 6 und Vers 1. Hebräer Kapitel 6 und Vers 1. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken. Und ich glaube, wir verstehen das alle. Um ein Teil von Gottes Kirche zu sein, um herausberufen zu sein aus dieser Welt, müssen wir Veränderungen in unserem Leben vornehmen. Wir müssen aufhören, den falschen Weg zu gehen, auf dem wir von dem Gott dieser Welt verführt waren. Wir müssen bereuen. Und das ist es auch, was der Apostel Petrus am ersten Pfingsttag sagte, was notwendig wäre, um Gottes Heiligen Geist zu empfangen. Dann geht es weiter mit dem Glauben an Gott. Wir studieren die Bibel über den Glauben, wir lernen mehr darüber, und dann heißt es in Vers 2, mit der Lehre vom Taufen, und so wissen wir, dass wir weitergehen müssen und getauft werden müssen, und wir verstehen, dass die Taufe das Symbol wie ein Wassergrab ist, in dem unser vergangenes Leben und unsere Sünden begraben werden. Sie werden in der Vergangenheit zurückgelassen und sie werden sozusagen von dem Wasser der Taufe weggewaschen. Und dann geht es weiter mit der Lehre vom Händeauflegen. Und dies ist eine Zeremonie, wenn wir getauft wurden und die Menschen freuen sich darauf, sie wollen getauft werden. Aber das Händeauflegen ist wirklich etwas, worauf wir uns freuen können. Die Taufe symbolisiert unser Begräbnis. Aber das Händeauflegen ist tatsächlich die Gabe des Lebens, die Gabe von Gottes Heiligen Geist. Und so sind die Lehren von den Taufen und vom Händeauflegen und von der Auferstehung der Toten, auf die wir uns freuen, wo wir uns freuen, dass wir alle Diener Gottes eines Tages wiedersehen können, auch die, die mit uns waren im gegenwärtigen Zeitalter von Gottes Kirche, und vom ewigen Gericht, all das gehört zusammen. Und vom ewigen Gericht haben wir gehört während des Laubhüttenfests und dem letzten großen Tag. Gottes Plan, der letztlich alle Menschen umfasst. Aber was bedeutet wirklich das Händeauflegen? Inwiefern ist es bedeutsam für uns? Ist es einfach nur ein Ritual, durch das wir gehen müssen, wenn wir getauft werden oder wenn jemand ordiniert wird? Und auch wenn wir krank sind, werden uns die Hände aufgelegt. Und es gibt auch Zeiten der Heilung durch die eingesalbten Tücher, von denen die Apostelgeschichte berichtet, dass auch da besondere Heilungen stattfanden, wenn die Hände darauf aufgelegt wurden. Aber was bedeutet wirklich das Händeauflegen? Welchen Einfluss hat es auf unser heutiges Leben? Welchen Einfluss hat es auf unsere Einstellung gegenüber Gott, seinem Werk und seiner Kirche? Und welchen Einfluss hat es auf unser ewiges Leben in Gottes Familie? Lesen wir zunächst Apostelgeschichte Kapitel 19 und schauen wir uns ein paar Verse an, die das Händeauflegen betreffen. Ich benutze diese gerne als Anfangspunkt oder Grundlage dafür, wie Gott wirkt. Apostelgeschichte Kapitel 19. Am Ende des Kapitels 18 sehen wir das Beispiel von Apollos, der von Aquila und Priscilla unterrichtet worden war. Er selbst war sehr redegewandt, wenn er über Gottes Lebensweise sprach, aber er hatte nicht verstanden, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat, wusste nichts vom Glauben an Christus, kannte nur ein paar Ansätze davon. Und so lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 19, wie Paulus eine Gruppe von Jüngern trifft, die möglicherweise von Apollos gegründet wurde. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute sogar bereits zuvor Johannes den Täufer predigen hörten. Und diese Leute waren sehr engagiert, sehr fest im Glauben und praktizierten die Lebensweise, in der sie unterrichtet wurden. Und so lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 1. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Er sah sich diese Gruppe von Leuten an, erkannte, dass sie Kirchenmitglieder waren. Von dem, was berichtet wird, scheint es, dass sie sehr fest im Glauben waren. Sie hielten wohl auch das Passa und die heiligen Tage ein. Sie feierten kein Weihnachten oder Ostern oder aßen unreines Fleisch. Und es sah so aus, als wären sie wirklich echte und bekehrte Mitglieder der Kirche Gottes gewesen. Und so fragte er sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wovon redest du denn, Paulus? Vers 3, und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Und sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Vers 6, und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie waren also fähig, zu bereuen, Buße zu tun, sich von ihren sündhaften Wegen abzukehren. Und es ist auch interessant, in diesem Zusammenhang Matthäus Kapitel 3 und Kapitel 4 zu lesen, wo es davon spricht, dass Johannes der Täufer kam und predigte ein Evangelium vom Reich Gottes und von Umkehr, von Buße. Und in Matthäus 4 heißt es, dass Jesus Christus kam und ein Evangelium vom Reich Gottes und von Buße oder Umkehr predigte. Und es werden genau dieselben Worte gebraucht. Und so zeigt es, dass die Botschaft von Johannes und von Jesus identisch waren. Aber wir wissen, dass später ein weiteres Element hinzugefügt werden musste. Und so sehen wir hier also in Apostelgeschichte 19 eine Gruppe von Menschen, die bereut hatten, aber die noch nicht verstanden, was es bedeutet, gezeugt zu sein durch den Heiligen Geist. Und es brauchte das Händeauflegen durch den Apostel Paulus, damit diese Menschen tatsächlich diese Gabe empfangen konnten. Und so zeigt Gott uns hier, dass er durch menschliche Instrumente wirkt. Er wusste, diese Leute hatten bereut, und so hätte er ihnen einfach den Heiligen Geist geben können. Aber das war nicht, wie er wirken wollte. Er wollte, dass diese Leute anerkennen, dass es eine Predigerschaft gibt, dass es einen Weg gibt, den der Apostel Petrus auch am Pfingsttag erklärte, dass die Leute bereuen und sich taufen lassen sollten, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen konnten. Heutzutage finden wir Leute, die getauft wurden von irgendwelchen Leuten, und sie glauben, sie haben wirklich Gottes Heiligen Geist empfangen. Sie wollen auch Veränderungen in ihrem Leben vornehmen, aber sie feiern immer noch Weihnachten und Ostern und halten sich an allerlei evangelikale oder pfingstlerische Gebräuche. Diese Leute glauben, sie haben Gottes Heiligen Geist, aber diese Menschen hier hatten bereut. Und dennoch tauft der Apostel Paulus sie wieder und legt ihnen dann die Hände auf, damit sie den Heiligen Geist empfangen können. Das Händeauflegen ist also eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Handlung. Etwas, was wir nicht einfach so über uns ergehen lassen sollten, während wir glauben, dass es wirklich keine große Bedeutung hat. Wie ich schon sagte, es ist sehr wichtig, dass wir die Rolle der Predigerschaft verstehen, besonders beim Händeauflegen, wenn es darum geht, Gottes Heiligen Geist zu empfangen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir in 1. Mose Kapitel 48 sehen. 1. Mose Kapitel 48. Und dies ist ein Beispiel von Händeauflegen, mit dem wir alle vertraut sind, als Ephraim und Manasse gesegnet werden, die zwei Söhne von Josef. 1. Mose Kapitel 48. Und wir beginnen zu lesen in Vers 14. Um den Zusammenhang zu erklären, beginnen wir in Vers 13. Dann nahm sie Josef beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linke Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand, und brachte sie zu ihm. Vers 14, aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims des jüngeren Haupt, und seine Linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und Vers 15, er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Und das war nur eine physische Segnung, die ein Großvater seinen Enkeln mitgab. Und dennoch, Geschwister, wie wichtig dies war. Was dachte Gott darüber? Die gesamte Geschichte der Menschheit in den vergangenen Jahrhunderten hing von diesem Ereignis ab. Gott war daran beteiligt. Das Händeauflegen mag eine physische Geste sein, die hier ein Großvater an seinen Enkeln tat, und es kann zusammenhängen mit physischen Segnungen und Nationen, aber Gott sieht diese Zeremonie als etwas sehr Wichtiges an. Er ist daran beteiligt und er hat diesen Segen erfüllt, sodass wir auch heute noch die unglaubliche Auswirkung sehen können, die diese Händeauflegung auf die Geschichte der Menschheit gehabt hat, sogar bis in unsere Zeit. Und so ist es also nicht etwas, was wir leichtfertig nehmen sollten und als bedeutungslose Geste während der Taufe betrachten sollten. Oder wenn wir ordiniert werden oder wenn wir um Einsalbung für Heilung bitten. Nein, Gott betrachtet diese Zeremonie als etwas sehr Ernstes. Und wir werden gleich sehen, wie ernsthaft sie wirklich ist. Lesen wir 4. Mose Kapitel 8 und Vers 6. 4. Mose Kapitel 8 und Vers 6. Hier geht es um die Leviten und in vielerlei Hinsicht hat es auch mit ihnen zu tun. Mit uns allen, die wir heute hier zusammen sind. Denn was Gott mit den Leviten hier getan hat, damals im alten Israel, als sie aus Ägypten herauskamen und sich auf dem Weg in das gelobte Land befanden, das ist wirklich auch ein Sinnbild für das, was in unserem Leben geschieht. Wir wissen, dass Gott alle Erstgeborenen beanspruchte. Gott beansprucht alle Erstgeborenen für sich. Die Erstgeborenen Ägyptens wurden vernichtet und die Erstgeborenen Israels wurden gerettet. Gott sagte, sie gehören mir, aber dann nahm er den Stamm Levi und tauschte diesen gegen die Erstgeborenen aus. Und so lesen wir hier in 4. Mose Kapitel 8 ab Vers 5. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm aus den Kindern Israel die Leviten und reinige sie. Und das ist es auch, was Gott mit uns tut. Er nimmt uns aus der Welt heraus, genauso wie er Israel aus Ägypten herausgenommen hat. Und bevor sie tatsächlich Gott dienen konnten, hier die Leviten, mussten sie gereinigt werden. Und das ist genau das, was auch mit uns geschehen muss, bevor wir in Gottes Gegenwart kommen können und Gott dienen können. Dasselbe muss durch die Taufe mit uns geschehen. Nimm aus den Kindern Israel die Leviten und reinige sie. Vers 7, so sollst du aber mit ihnen tun, wenn du sie reinigst. Du sollst Wasser zur Entsündigung auf sie sprengen, und sie sollen alle ihre Haare ganz abscheren und ihre Kleider waschen und sich so reinigen. Und wir lesen genug Verse im Neuen Testament, die besagen, dass wir uns reinigen müssen. Wir müssen uns reinwaschen durch das Wasserbad des Wortes und wir müssen gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi. Dann Vers 10, und ihr sollt die Leviten vor den Herrn bringen und die Kinder Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Hier sehen wir also ein Händeauflegen und Aaron soll die Leviten vor dem Herrn darbringen als Schwingopfer von den Kindern Israel, damit sie den Dienst des Herrn versehen können. Gott wollte sie stellvertretend für die Erstgeborenen, dass sie ihm dienen sollten. Und diese Absonderung geschah durch das Händeauflegen. Und ich hoffe, wenn uns die Hände aufgelegt werden, dann denken wir nicht nur daran, dass das dient, dass wir den Heiligen Geist empfangen, sondern mit dem Händeauflegen kommt auch eine Verantwortung. Unser Auftrag ist ebenso der Dienst des Herrn. Wir sind berufen in seinen Leib, in sein Werk. Wir sind nicht nur in Gottes Kirche in der Endzeit berufen, damit wir das Heil empfangen können. Gott hat die riesige Mehrheit der Menschen aufbewahrt für die Zeit des letzten großen Tags. Aber wir als Erstgeborene, und erinnern wir uns, dass Jesus Christus der Erstling der Erstgeborenen ist, wir werden Teil der ersten Auferstehung sein, wir haben auch eine Verantwortung, beteiligt zu sein an Gottes Werk. Vers 13, und du sollst die Leviten vor Aaron und seine Söhne stellen, und dem Herrn als Schwingopfer darbringen und sollst so die Leviten absondern von den Kindern Israel, dass sie mir gehören. Sie sehen also, sie sollten abgesondert sein. Was lesen wir darüber im Neuen Testament? Sowohl in 2. Korinther Kapitel 6 als auch in Offenbarung 18. Es heißt, geht aus von ihnen und sondert euch ab. Gott will nicht, dass wir ein Teil dieser Welt sind. Er will, dass wir gereinigt werden. Lesen wir 2. Korinther Kapitel 6, um zu zeigen, wie wir abgesondert wurden durch das Händeauflegen und was Gott von uns als seinen Kindern erwartet, als Gliedern des Leibes Christi. Es heißt in Vers 14, 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Und so sehen Sie, Geschwister, wir können nicht in der Welt sein und gleichzeitig in der Kirche Gottes. Wir können zwar in der Welt sein, aber nicht Teil der Welt. Das drückt Paulus hier aus und Christus sagt das auch in Johannes Kapitel 17. Und dann heißt es weiter, wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann Vers 17, darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Das verlangte er damals von den Leviten. Sie hatten eine Verantwortung, sie sollten als besonderes Volk Gott dienen, als priesterlicher Stamm. Aber wenn man es genauer betrachtet, hatte Gott ursprünglich gewollt, dass das gesamte Volk Israel von der Welt abgesondert sei. Er hatte das gesamte Volk aus Ägypten herausberufen, um eine Nation von Königen und Priestern zu sein. Um Gott zu dienen und der Welt zu zeigen, wie man den wahren Gott anbetet. Aber wie wir wissen, versagten sie darin und auch die Leviten versagten in ihrer Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hatte. Aber ich hoffe, Geschwister, dass wir nicht versagen in der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Durch das Händeauflegen, durch das Absondern, mit dem er uns geheiligt hat, zu einem besonderen Zweck. In 4. Mose 8, Vers 14 heißt es weiter, 4. Mose 8, Vers 14, und sollst so die Leviten absondern von den Kindern Israel, dass sie mir gehören. Vers 15, 4. Mose 8, Vers 15, danach sollen sie hingehen, um ihr Amt an der Stiftshütte auszuüben. So sollst du sie reinigen und als Schwingopfer darbringen. Und was sagt der Apostel Paulus uns in Römer Kapitel 12? Ich werde nicht Zeit haben, alle Schriftstellen aufzuschlagen, aber in Römer 12 heißt es in Vers 1, dass wir uns selbst hingeben sollen als ein lebendiges Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Vielleicht sollten wir dieses doch aufschlagen, die einleitenden Verse hier in Römer Kapitel 12. Schlagen wir auf Römer Kapitel 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Wir sollen eine Opfergabe sein, genauso wie die Leviten ein Schwingopfer waren, um einen Auftrag zu erfüllen, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch wir, so sagt der Apostel Paulus es, auch wir sollen ein lebendiges Opfer sein für den Gottesdienst. Ein lebendiges Opfer, das wir uns selbst hingeben, heilig und Gott wohlgefällig sind, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ich glaube, wenn wir das verstanden hätten, die vielen unserer im Moment abgetrennten Geschwister, diejenigen, die jetzt nicht mehr mit uns wandeln, wenn sie wirklich verstanden hätten, was es bedeutet, dass ihnen die Hände aufgelegt wurden, dass sie abgesondert wurden zu einem besonderen Gebrauch, nicht zu ihrem eigenen Nutzen, sondern für das Werk Gottes, dann hätten sie sich nicht von Eitelkeit und Arroganz vereinnahmen lassen und wären in andere Richtungen weggegangen, sondern sie würden sich immer noch als lebendiges Opfer hingeben, das heilig und Gott wohlgefällig ist. Denn das ist unser vernünftiger oder erwarteter Gottesdienst. Denn in Vers 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, und das ist ein andauernder Prozess. Unser Sinn muss ständig erneuert werden. Satan ist immer dabei, uns mit seinen Einstellungen und Gedanken zu bombardieren. Und wir müssen Gott bitten, uns zu erneuern in unserem Sinn, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie also der gesamte Stamm Levi gereinigt und abgesondert wurde, müssen sicherlich auch wir erkennen, dass wir durch das Händeauflegen ebenfalls aus der Welt herauskommen und abgesondert sein sollen. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort wie es in Epheser Kapitel 5, Vers 26 heißt. Aber dieses Händeauflegen symbolisiert noch etwas weiteres, was wichtig ist. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 8. Aus dem vorigen Kapitel wissen wir, dass die Diakone ordiniert wurden, in Kapitel 6, und sie hatten die Verantwortung, besonders für die Witwen in der Kirche zu jener Zeit zu sorgen. Und wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 7, wie Stephanus dem Märtyrertod starb. Und dann lesen wir in Kapitel 8, wie Gottes Volk zerstreut wurde und einer der Diakone, der später zu einem Evangelisten wurde, reiste nach Samaria. Und während seiner Reise dort beginnt er, über Gottes Lebensweise zu sprechen. Ob es eine bewusste Evangelisationsreise war, weiß ich nicht und glaube ich auch nicht wirklich. Ich glaube, er ging einfach durch diese Städte und kam mit den Leuten ins Gespräch und Gott beginnt, ihn zu gebrauchen. Und so lesen wir in Kapitel 8 und Vers 6, Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 6, und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Und obwohl es so scheint, dass er zu dieser Zeit nur ein Diakon war, konnte er über die Wahrheit predigen. Und es heißt in Vers 7 sogar, denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht, und es entstand große Freude in dieser Stadt. Philippus wurde also eine gewisse Autorität gegeben, damit er dies tun konnte. Ihm wurden die Hände aufgelegt, als er getauft wurde und als er zum Diakon ordiniert wurde, und es zeigt hier, dass viele zum Verständnis kamen durch sein Predigen der Wahrheit. Und in Vers 12 heißt es, dass viele sich taufen ließen, aber sie empfingen nicht den Heiligen Geist. Aus bestimmtem Grund dachte Philippus, dass er nicht die Autorität besaß, den Getauften die Hände aufzulegen. Es ist außer Zweifel, dass er über das Händeauflegen Bescheid wusste, denn ihm wurden selbst die Hände aufgelegt, als er getauft wurde. Und wir lesen in Apostelgeschichte 6 und Vers 6, dass ihm die Hände aufgelegt wurden, als er zum Diakon ordiniert wurde. Er wusste also darüber Bescheid, und aus bestimmtem Grund, obwohl er diese Leute taufte, scheint es, dass er nicht gedacht hat, er habe die Autorität, Gott zu bitten, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Und so heißt es hier in Apostelgeschichte 8, Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Vers 15, die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und wir sehen hier, dass ohne das Händeauflegen die Gabe des Heiligen Geistes nicht gegeben wurde. So wichtig ist es also. Wir sehen es bestätigt in Vers 17. Ebenso wie Ephraim und Manasse von ihrem Großvater die Hände aufgelegt bekamen und sie das Erstgeburtsrecht empfingen. Das Recht, die Verheißungen zu ererben, die Gott Abraham, Isaak und Israel gegeben hatte. Wenn also uns die Hände aufgelegt werden von der Predigerschaft, dann wird uns der Heilige Geist gegeben. Und er ist eine Anzahlung zum ewigen Leben. Auch uns wird also in gewissem Sinne ein Geburtsrecht gegeben. Das Recht, geboren zu werden in die Familie Gottes, in das Reich Gottes. Und so lesen wir es als nochmal in Vers 15. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Vers 17, da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Vers 18, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, und wir wissen, dass dies Simon der Zauberer war, der dort in Samaria gelebt hatte und der wahrscheinlich auch eine große Gefolgschaft hatte und sich bedroht fühlte von diesen Menschen, viele seiner Anhänger verließen ihn, und so wollte auch er die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, er war nicht bereit zu bereuen, er wollte die Gabe bekommen, aber er wollte sie kaufen mit Geld. Er bot ihnen Geld an und sagte, gebt mir dafür die Gabe des Geistes, diesen wunderbaren Segen. Aber Gottes Geist kann nicht gekauft oder verkauft werden. Und so sagt Petrus zu ihm, Vers 19, nachdem Simon gesagt hatte, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Er wollte also diese Macht haben. Es ist eine Kraft im Händeauflegen. Das ist sehr bedeutsam. Aber er war nicht bereit, das zu tun, was dazu unbedingt notwendig war. Er war nicht bereit, sich unterzuordnen unter Gottes Gesetz, unter die Autorität, die in der Kirche ist. Er war nicht bereit, sich Petrus und Johannes in diesem Fall unterzuordnen. Er wollte seine Lebensweise beibehalten und wollte sich dazu die Machtmittel sichern. Und deswegen sagt Petrus, Vers 20, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Wenn das Herz einer Person nicht rechtschaffen ist, dann bewirkt das Händeauflegen auch nichts. Wir müssen die richtige Einstellung dabei haben. Und ich weiß, dass auch ich leider Menschen getauft habe, die ich natürlich zuvor gefragt hatte, haben sie ihre Sünden bereut? Ja. Und sie erklärten, dass sie aufgehört hatten zu sündigen, obwohl sie es nicht getan hatten. Oder sie waren immer noch nach etwas süchtig und hatten das nicht überwunden. Es wäre besser für sie gewesen, zu sagen, ich versuche immer noch zu überwinden und ich bitte Gott, barmherzig mit mir zu sein. Das wäre besser gewesen, als darüber zu lügen. Aber im Händeauflegen ist Kraft. Vers 22. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Nun, man sieht hier, Simon war nicht bereit, sich zu ändern. Und Geschwister, das gilt auch für uns. Damit wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wenn uns die Hände aufgelegt werden, dazu muss unsere Einstellung richtig sein. Was ich also hier sage, was die Schrift uns hier sagt, ist, wenn wir den Segen von Gottes Heiligen Geist empfangen wollen, den Segen der Verheißung des ewigen Lebens, dass dies Sterbliche bei der Auferstehung zur Unsterblichkeit verwandelt wird, dann müssen wir uns vorbereiten, müssen die richtige Einstellung, ein rechtschaffenes Herz haben, in Bezug auf Christus selbst und in Bezug auf die Autorität, die in Gottes Kirche besteht, dass wir gewillt sind, unter die Autorität Gottes zu kommen. Das bedeutet das Händeauflegen. Simon war nicht bereit, das zu tun. Er war nicht bereit, sich der Autorität in Gottes Kirche unterzuordnen. Und die Worte Autorität und Regierung im Zusammenhang mit Gottes Kirche haben heutzutage einen schlechten Ruf, wo Menschen gerne vorwurfsvoll sagen, ihr praktiziert Regierung in der Kirche? Nun, das sollten wir besser verstehen. Denn Gott, der Vater, regiert das ganze Universum. Und er regiert durch Jesus Christus selbst. Und das sollten wir wirklich akzeptieren. Lesen wir Kolosser Kapitel 1 und Vers 18. Und beachten Sie, wie Christus hier das Haupt der Gemeinde ist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, gilt es für viele Menschen, wenn sie damals die Rolle und Verantwortung verstanden hätten, wie Gott wirkt in seiner Kirche heute, dann hätten wir heute noch viel mehr Leute mit uns, aktiv daran beteiligt, das Werk Gottes zu tun. Lesen wir Kolosser Kapitel 1 und Vers 18. Und das ist eine Schriftstelle, die uns allen vertraut sein sollte. Es spricht über Christus, Kolosser 1, Vers 18. Paulus sagt, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und so sehen Sie, das Händeauflegen bedeutet, dass wir unter die Regierung Jesu Christi kommen. Und wenn wir über das Haupt nachdenken, für gewöhnlich, wenn Ihr Gehirn über etwas nachdenkt, etwas getan haben möchte, sagen wir zum Beispiel, Sie fühlen Hunger, Ihr Körper ist hungrig, sendet eine Botschaft an das Gehirn und das Gehirn sagt, hol dir was zu essen. Und Sie gehen an den Schrank oder Kühlschrank und plötzlich sagt die Hand, nein, ich werde die Türe nicht öffnen. Ich weigere mich, diesen Mund zu füttern. Nein, so funktioniert es nicht. Das Gehirn hat die Kontrolle. Das Haupt hat die Kontrolle. Und das Haupt öffnet durch die Hand den Kühlschrank. Und die Hand gehorcht immer. Selbst wenn die Hand manchmal etwas Falsches tut, sie ist immer dem Gehirn untergeordnet. Und das versucht Gott uns hier beizubringen. Wenn uns also die Hände aufgelegt werden, dann kommen wir unter Gottes Hand, unter seine Autorität. Wir rebellieren dann nicht gegen ihn, wir tun, was er sagt. Und unglücklicherweise sind zu viele Menschen in die Kirche gekommen über die Jahre und sie haben sich nicht der Autorität untergeordnet, die Gott in seine Gemeinde eingerichtet hat. Dazu möchte ich Ihnen zwei Schriftstellen vorlesen. Die erste ist in Matthäus Kapitel 10. Und das ist so wichtig, Christus sagt uns das hier und auch später noch einmal im Lukasevangelium. In Matthäus Kapitel 10 und Vers 40 heißt es, nachdem Christus seine Jünger ausgesandt hatte, Und ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es in Vers 1 hieß, er rief seine 12 Jünger zu sich. Sie waren da noch keine Apostel, sie waren einfach Jünger, Schüler. Er rief sie zu sich, um sie zu lehren, zu trainieren. Und so ist es interessant, dass dies keine Autorität und Macht ist, die eine Person sich selbst zuweist. Es heißt hier, Christus gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Diese Autorität muss gegeben werden. Und leider ist es oft geschehen in Gottes Kirche, dass Personen nicht anerkannt haben, woher die Autorität stammt, sondern sie haben sich selbst Macht verliehen. Und ich habe selbst in einem Gebiet, wo ich Pastor war, erlebt, dass eine Person ein Diakon war und ein anderer war es nicht. Und er wollte gerne Diakon sein oder tatsächlich wollte er sogar Prophet sein. Und so kamen diese beiden Personen zusammen und ordinierten sich tatsächlich gegenseitig. Der eine Mann legte dem anderen die Hände auf und der andere legte dem einen die Hände auf. Und so ordinierten sie sich gegenseitig. Nun, sie gaben sich selbst die Autorität dazu. Das kam nicht von Gott, es kam nicht durch seine Kirche und es kam nicht durch die Predigerschaft. Aber hier sehen wir, wie Christus die Autorität gegeben hat, dass sie ausgehen sollten, um zu predigen, zu lehren, zu heilen und so weiter. Und am Ende dieses Kapitels lesen wir dann Vers 40, Matthäus 10, Vers 40, dass Christus etwas sehr Wichtiges sagt über die Verantwortung, die er Personen übergibt. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es gibt eine Regierungsstruktur, eine Struktur von Autorität. Und Gott und Christus ändern sich nicht. Christus ist dasselbe, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Und diese Autorität, die in Gottes Kirche besteht, ist etwas, was wir lernen müssen zu respektieren. Ich hatte zu Anfangs erzählt, wie ich als kleiner Junge gelehrt bekommen habe, dass man eine Einstellung des Respekts haben musste gegenüber Gott, dem König und dem Vaterland. Und es gab eine Treue der Untertanen gegenüber dem König. Wir waren bereit, auszuziehen, um sein Land zu verteidigen. Ich selbst bin geboren am Ende des Zweiten Weltkriegs, so weiß ich nicht viel davon, aber von meinem Vater und meinem Großvater weiß ich, wie sie darüber gesprochen haben. Sie waren dabei. Und obwohl wir 10.000 Kilometer entfernt vom Mutterland gelebt haben, gab es diese Treue. Treue gegenüber der Führung, der Regierung, und ein Respekt gegenüber der Monarchie. Ein Respekt, der heute einfach nicht mehr da ist. Er ist weg. Damals waren Männer bereit, sich selbst hinzugeben und zu sterben für ihr Vaterland oder um den König zu beschützen, damit er überleben würde. Und es war schön, eine solche Einstellung zu sehen. Und Christus wiederholt dies durch Lukas in Lukas Kapitel 10. Hier wird es etwas anders formuliert. In Lukas 10, Vers 16 heißt es, Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Gott arbeitet heute immer noch durch Menschen. Christi Apostel waren nur Fischer, durchschnittliche Bürger von der Straße sozusagen. Sie waren nicht die hochgebildete Elite. Christus hat sie auserwählt für einen Auftrag und zu einem Zweck. Und er sagte zu ihnen, wenn sie euch verachten, verachten sie mich. Denn ich habe euch gesandt, ich habe euch diese Verantwortung übertragen. Und wenn Leute dieses missachten, dann missachten sie nicht euch, sondern sie missachten die Autorität, die ich euch gegeben habe. Und letztlich missachten sie meinen Vater, der mich gesandt hat. Und traurigerweise haben auch viele in unserer Zeit das getan. Sie haben sich nicht bewiesen, wo Gottes Werk ist. Sie haben sich nicht bewiesen, durch wen Gott wirkt. Ich möchte, dass wir dazu kurz aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 26. 1. Samuel, Kapitel 26. Hier sehen wir einfach ein sehr wichtiges Prinzip, das wir von König David lernen können. Gott hatte zu seiner Zeit bereits einen König auf den Thron gesetzt, der erste König auf dem Thron, und er wurde von Samuel gesalbt, aber er hat keine gute Arbeit geleistet. Er versuchte, sich selbst zu erhöhen, anstatt das Land zu schützen, Gottes Lebensweise zu schützen. Und tatsächlich heißt es dann, dass der Geist Gottes ihn verließ und ein satanischer Geist sein Leben beeinflusste. Und obwohl König David, der zu diesem Zeitpunkt noch kein König war, auch bereits gesalbt wurde von Samuel, um der zukünftige König zu sein, hat er eine Einstellung, die wir hier sehen können. die wir heute verloren haben und die Gesellschaft hat dahingehend auch unser Denken beeinflusst und infiltriert, dass wir die Autorität, die Gott sogar in seiner Kirche eingerichtet hat, nicht respektieren. Aber König David gab uns hier ein sehr, sehr gutes Vorbild. Und so heißt es in Vers 9 von 1. Samuel Kapitel 26, als er die Gelegenheit hatte, Saul zu vernichten, der gelegentlich sogar schon besessen war, der versuchte, Davids Leben zu nehmen. Hier war David nun in einer Lage, wo er selbst Saul hätte vernichten können. Aber wir lesen in 1. Samuel Kapitel 26, Vers 9, David aber sprach zu Abisai, tu ihm nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Und ich denke dabei an die vielen Jahre in Gottes Kirche, und meine Geschichte in der Kirche Gottes reicht nur bis 1961 zurück, das heißt, ich bin jetzt etwas mehr als 52 Jahre in der Kirche, aber jedes Mal, wenn ich gesehen habe, wie Menschen sich gegen die Führung in Gottes Kirche erhoben haben, wenn sie sich erhoben haben gegen Herrn Armstrong, ist dieser Versuch zunichte gemacht worden. Und Gott wirkte weiterhin durch seine Führung. Und ich sehe auch heute Leute, die sich immer wieder gegen Gottes Führung in seiner Kirche erheben und auch deren Bemühungen werden zunichte gemacht und werden auch weiterhin zunichte gemacht werden. Und deswegen müssen wir die Lektionen aus der Schrift hier lernen. Und David zeigt es hier, obwohl er bereits von Gott gesalbt wurde, sagte er, es ist nicht meine Sache, das Königtum von Saul zu beenden. Es ist nicht meine Verantwortung, zu versuchen, diesen Mann zu vernichten. Das ist Gottes Aufgabe. Und immer wieder gibt es Menschen, die versuchen, Gottes Aufgabe zu erledigen, auch wenn es nicht einmal Gottes Wille ist. Tu ihm nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Und weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. Mit anderen Worten, was hier gezeigt wird, ist das, was wir auch heute im Britischen Reich oder im British Commonwealth, das davon noch übrig geblieben ist, haben. Wir haben einen Monarch auf dem Thron. Und es ist nicht unsere Sache, dies zu vernichten. Obwohl es viele Stimmen gibt, die inzwischen die Monarchie abschaffen wollen. Aber sie verstehen natürlich nicht die Zusammenhänge und dennoch ist es traurig, dies zu beobachten. Und diese Einstellung beeinflusst unser Denken in vielen Ländern. Wohingegen Paulus gesagt hat, wir sollen für den König, für die Regierung beten. Das sagt er in 1. Timotheus, wo es in 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 2 heißt, bittet für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und so weiter. Es liegt nicht an uns, diese Welt zu dieser Zeit umzustürzen. Es ist nicht unsere Verantwortung, denn alle Macht ist von Gott gegeben, wie es in Römer Kapitel 13 bestätigt. Dann lesen wir weiter in 1. Samuel Kapitel 26, Vers 23. 1. Samuel Kapitel 26, Vers 23. Der Herr aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und das ist auch die Einstellung, die wir gegenüber Gottesdienern haben sollten. Gottesdiener sind natürlich Menschen, aber wenn sie von Gott eingesetzt wurden, dann sollten wir sicherstellen, dass wir dies ehren und respektieren. Denn Christus hat gesagt, wenn sie euch verachten, dann verachten sie mich. Und wenn sie mich verachten sie den, der mich gesandt hat. Diese Autorität ist also sehr wichtig, Geschwister, und wir sollten das immer im Sinn behalten. Dass wir durch das Händeauflegen unter diese Autorität kommen, die von Gott gegeben ist. Und ich möchte Ihnen gerne ein persönliches Beispiel geben. Bevor ich geheiratet habe, war ich sehr interessiert an einer gewissen Dame und ich suchte diesbezüglich Rat von einem oder zwei von Gottes Dienern. Und die Antwort kam zurück und sie lautete, vergiss es, wir möchten nicht, dass ihr zwei zusammenkommt. Und ich ging zu dieser jungen Dame, an der ich Interesse hatte, und ich sagte zu ihr, Gottes Diener haben gesagt, es wäre keine gute Idee für uns, dass wir unsere Beziehung vertiefen. Und ich erinnerte mich dabei an dieses Beispiel in 1. Samuel, und ich erinnerte mich an das, was Christus dazu gesagt hatte, an verschiedenen Stellen über die Autorität und die Regierung in Gottes Kirche. Und ich sagte, wir werden genau das tun, was uns gesagt wird. Gott ist der, der es am besten weiß. Er ist der König aller Könige und Herr aller Herren, er hat alle Macht, und so sagte ich zu dieser jungen Dame, wir müssen unsere Beziehung beenden. Und ich sage Ihnen, das war eine sehr, sehr schwierige emotionale Zeit. Ich war in meinem letzten Jahr am Ambassador College und das war 1970. Und so brachen wir unsere Beziehung ab. Und ich war zuvor bereits für einige Jahre an dieser Dame interessiert, was sie nicht wusste. Aber es war sehr schwierig, dies auch emotional zu verarbeiten. Aber ich glaube, dass der Evangelist, den ich zu dieser Zeit damals um Rat fragte, mir einen Rat gab, dem ich folgen sollte. Und so tat ich es, und etwa 6 bis 8 Wochen später, ich glaube, wir hatten beide unsere emotionale Beziehung überwunden und hatten uns Ziele in verschiedene Richtungen gesetzt, bewarb sich diese junge Dame als Flugbegleiterin für das Flugzeug von Armstrong und ihr wurde so ziemlich zugesichert, dass sie diese Arbeit bekommen würde. Und ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung mein Leben gehen würde, aber ich musste zurück nach Australien und war dort in einer Beratertätigkeit und ich fragte gerade in einer anderen Angelegenheit um Rat und mein Gegenüber fragte mich, wie geht es mit dir und Sonny? Wie Sie wissen, Sonny ist heute meine Frau und ich sagte zu ihm damals, nun, wir sind immer noch gute Freunde, aber wir haben getan, was sie uns geraten haben und haben die Beziehung abgebrochen. Und sie geht ihren Weg und ich gehe meinen. Und dann sagte er, Moment mal bitte, und er verschwand für etwa 10 Minuten. Und als er zurückkam, was er da sagte, schlug bei mir wie eine Bombe ein. Er fragte mich, was würdest du davon halten, wenn Sonny in Sydney leben würde? Aber um die Geschichte kurz zu machen, in jenem Jahr 1971, oder sagen wir besser, bis zum Jahr 1971, wurde jeder, der das College in Brigget Wood in England abgeschlossen hatte, im Werk in der Kirche eingestellt. Sie bekamen garantiert eine Arbeit. Und 1971 war es das erste Jahr, wo sie nicht garantieren konnte, dass jeder, der das College abgeschlossen hatte, eine Arbeit bekommt in Gottes Werk. Und so geschah es, als ich gesagt hatte, ja, wir haben unsere Beziehung abgebrochen, wir sind getrennt und gehen getrennte Wege, dass ich trotz der schwierigen Situation im Werk damals der Erste in meiner Klasse war, dem eine Arbeit angeboten wurde. Und ich hielt das für eine unglaubliche Segnung. Und ich fand es interessant, andere wurden gebeten, ähnlich harte Entscheidungen zu treffen, und ich sehe das als einen Test an. Ich war bereit, auf den Rat des Evangelisten zu jener Zeit zu hören und diesen Rat auch zu befolgen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn Sie tun und respektieren, was ein Prediger Gottes Ihnen rät, und ich rede nicht davon, dass ein Rat gegeben wurde, Gottes Gesetz zu brechen, ein Prediger, der einen Rat gibt, Gottes Gesetz zu brechen, das ist eine andere Geschichte, aber ich weiß, dass Gott durch seine Predigerschaft arbeitet, durch die Führung. Und ich weiß, er ist größer als alle von uns. Und so ist es eine wunderbare Sache, einen solchen Rat anzunehmen, auf den Rat zu hören, auch wenn es schwierig ist, ihn in die Praxis umzusetzen. Wie Christus auch gesagt hat, wenn sie euch hören, hören sie mich. Und sie hören den Vater, der mich gesandt hat. Und wenn sie euch verachten, das was ihr sagt, dann verachten sie tatsächlich mich. Also Geschwister, wenn uns tatsächlich die Hände aufgelegt werden, dann sagen wir Gott damit, durch dieses, ich möchte es nicht gerade Ritual nennen, aber durch diese symbolische Geste, sagen wir, dass wir uns der Autorität und der Regierung Gottes unterwerfen. Schlagen wir auf 1. Petrus Kapitel 5. Denn das ist der Rat, den Gott uns durch den Apostel Petrus gibt, der ohne Zweifel einer der führenden Apostel in Gottes Kirche im 1. Jahrhundert war. Und er erklärt anderen Ältesten in der Kirche die Beziehung, die wir untereinander haben sollten. Die Beziehung, die wir mit den Predigern haben sollten, mit den Geschwistern untereinander, mit Christus. Und eine der Verantwortungen, die der Predigerschaft übertragen wurden, steht in 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 2: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, nicht so wie Simon der Zauberer. Wissen Sie, die Predigerschaft ist keine Arbeit, durch die man reich wird und bei der man erwarten kann, ein Vermögen zu verdienen. Es ist eine Verantwortung, bei der man zu einem lebendigen Opfer wird. Und das müssen wir auch als Mitglieder in der Kirche Gottes tun, wenn wir über Gottes Reich nachdenken. Es geht nicht darum, wie großartig wir in dieser Welt werden können. Es geht vielmehr darum, inwieweit wir uns Gott hingeben können. Im Dienst für Gott. In Vers 3 heißt es dann, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Diese Krone, genauso wie die Königin gekrönt wurde, diese Krone ist die höchste Form des Händeauflegens Und das Händeauflegen ist symbolisch für die Autorität, aber hier geht es letztlich um die Krone, die unvergänglich ist. Und dann kommt die wichtige Grundeinstellung. Vers 5 des gleichen Ehejüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Das Händeauflegen bedeutet, dass wir unter die Autorität von Gottes Regierung kommen. Wir sagen nicht Gottes Regierung, wie sie zu funktionieren hat. Wir kommen unter Gott und er sagt uns, wie es läuft. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dann heißt es, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Wenn uns die Hände aufgelegt werden, Geschwister, dann ist das ein Symbol für die Demut, die wir haben müssen, wenn wir uns unter die gewaltige Hand Gottes begeben. Wir sind dann noch Neulinge in Gottes Werk. Wir wissen nicht gleich alles. Die Welt lehrt uns einige Dinge, aber wenn wir in die Wahrheit kommen, dann sind wir am Anfang sehr unwissend. Und deswegen müssen wir demütig sein, damit wir lernen können. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Was für eine unglaubliche Segnung es also ist, Geschwister, wenn wir verstehen können, was das Händeauflegen wirklich bedeutet. Ich habe noch nicht einmal alle Aspekte davon besprochen. Es gibt viele Gaben, die durch das Händeauflegen gegeben wurden. Aber wenn wir nur verstehen, dass wir unter die Autorität der Hand Gottes kommen, unter die Autorität Jesu Christi, dann kommen wir auch unter die Autorität derer, die Christus ordiniert hat. Und wenn wir bereit sind, uns von diesen belehren zu lassen, wenn wir bereit sind, ihnen zuzuhören, dann wird Gott uns auch segnen. Er ist es, der uns erhöht zu seiner Zeit. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Liebe gilt Gott, dem König und dem Vaterland. Und wenn wir es in der richtigen Perspektive sehen, gilt das auch für uns. Die Liebe zu Gott, dem Vater, die Liebe zu Christus, dem König und die Liebe für das Reich Gottes. Das sind die Dinge, die in unserem Leben an erster Stelle stehen müssen. So denken wir an diese Lektionen und danken wir Gott, dass wir unter seine Hand, die gewaltige Hand Gottes, kommen können.